kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Nächsten Montag, am 8. Dezember, nehmen wir ein Live-Apropos auf. Und zwar zu Zürich im Kaufleuten am 8. Es geht um einen Nahen Osten und was für Gräben der Krieg auch in der Schweizer Bevölkerung hinterlässt. Es gibt noch letzte Tickets. Informationen findet ihr in den Shownotes. Wäre schön, wenn ihr wieder kommt. Bis dann. Heute bei Apropos, die WM in Amerika. Heute findet die Auslosung für die Fußball-WM statt, die nächstes Jahr in den USA, in Kanada und in Mexiko gespielt wird. Genau wie vor 4 Jahren bei der WM in Katar ist auch diese Ausgabe wieder politisch sehr umstritten. Zu reden gibt vor allem die Beziehung zwischen dem Schweizer FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und dem US-Präsidenten Donald Trump. Die zwei mögen sich offensichtlich. Der Infantino ist regelmäßig im Weißen Haus zu Besuch und wird dem Trump heute an der Auslosung einen eigens kreierten Friedenspreis überreichen. Die Geschichte dieser Freundschaft steht auch ganz am Anfang dieser WM. Bier für Gob. Und das nicht nur auf eine gute Art. Das alles geht heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Basel und der Berner Zeitung im Bund und den anderen der Medientiteln. Der Gast ist der Fußball-Experte Thomas Schifferle, ein regelmäßiger Teilnehmer von der dritten Halbzeit. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Thomas.
Guten Morgen, Philipp.
Thomas, ich würde gerne sportlich anfangen. Die Schweiz hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, schon wieder. Das letzte Spiel gegen den Kosovo wird man aber wahrscheinlich eher nicht in Geschichtsbücher vom Fußball aufnehmen.
Nein, das wird nicht passieren. Und es ist auch völlig unwichtig in dem Sinn, weil es ist eine Formalie war, nachdem die Schweiz 3 Tage vorher gegen Schweden 4-1 gewonnen hat und dass sie 6-0 verliert in Kosovo. Also ja, das ist undenkbar gewesen. Darum hat es auch keine spezielle Euphorie ausgelöst vor Ort und darum ist es ein Routinenakt gewesen.
Wie hast du die ganze Qualifikationskampagne für die Schweiz gefunden?
Entscheidend sind die ersten 2 Spiele, wo es sehr, sehr professionell angegangen sind. Gegen Kosovo und Slowenien daheim in Basel. Und jeweils 4-0 gewonnen haben. Und das ist im Prinzip schon die halbe Miete gewesen, um es übertrieben zu sagen. Und dann hat natürlich noch mitgespielt, dass die Schweden als vermeintlich grösster Gegner in einer monumentalen Krise sind. Also die Schweiz hat sehr, sehr solid die Qualifikation absolviert.
Die Gruppe war nicht so schwierig, aber trotzdem kann man glaube ich sagen, es ist eine Riesenleistung, dass man so häufig hintereinander an die WM darf. Wie häufig ist jetzt die Schweiz an einer WM und kann man sagen, dass das ziemlich außergewöhnlich ist?
Das ist außergewöhnlich für ein Land von dieser Größe. Das ist jetzt 6. Mal hintereinander. Und natürlich ist das nicht die schwierigste Gruppe gewesen, aber wenn du schaust, was andere Länder für Gruppen hatten, wenn du siehst, wie die Deutschen nur schon über einen Sieg gegen Luxemburg gejubelt haben, weil sie Schwierigkeiten hatten. Also, es ist nicht immer alles so, muss ich selber sagen, ich bin sonst auch manchmal ein bisschen anderer Meinung, aber es ist nicht immer alles so selbstverständlich, dass man sich qualifiziert und dass man nochmal zum 6. Mal an eine WM geht, dann würden so Länder wie Italien immerhin 4-mal Weltmeister davon träumen.
Das heisst, nächstes Jahr im Sommer darf die Schweizer Nationalmannschaft über den Atlantik reisen. Wir haben recht gute Erinnerungen, wo sie das letzte Mal an der WM in den USA war. Das war 1994.
Wieder lauert Breggi. Das ist jetzt die Idealdistanz für ihn. Rechts oben.
Ja! Ja!
Jawohl! Tor! Josh Breggi! Das erste Schweizer Tor seit 28 Jahren an einer Fußball-WM-Endrunde. Die Schweiz führt 1-0. Josh Breggi, der Freistoßkönig.
Bist du selber dort gewesen, Thomas, 1994?
Ich war im 94 an dieser WM gewesen. Allerdings nicht für die Schweizer Spiele selber, sondern für die Gruppe Gegner. Und die Schweizer habe ich in einem Stadion nicht live gesehen, sondern einfach dann auch also in Amerika am Fernsehen.
Das heisst, du hast den Knaller USA gegen Rumänien verfolgen?
Genau, beispielsweise. Ich merke, du bist ganz leicht neidisch.
Wir bleiben kurz bei der Schweiz. Das war so ein bisschen der Anfang von einer grossen Fußball-Euphorie bei uns, oder nicht?
Ja, es war natürlich eine riesen Euphorie gewesen, weil sich die Mannschaft das erste Mal nach 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert hat. Und das ganz grosse Highlight von dem Turnier war der 2. Match gegen Rumänien, wo die Schweiz 4-1 gewonnen hat. Und ich weiss nicht, ob die Schweizer Mannschaft je viel besser gespielt hat als die Serb in Detroit gegen Rumänien. Das war eine grossartige Leistung mit einem überragenden Alain Souter.
Wo der Zecher gebrochen hat in diesem Spiel, muss man sagen.
Wo dann der Zecher bricht in dem Spiel und dann hat... Sie sind im Prinzip eigentlich schon mehr oder weniger qualifiziert für das Achtelfinale. Und dann hat im dritten Gruppenspiel Roy Hodgson gleich durchgestiert, dass der Alain Souter mit dem gebrochenen Zeche spielt. Und das ist dann nicht sehr gut rausgekommen. Und die Mannschaft hat auch erstaunlicherweise nicht syntaktisch die Innenleben gehabt, weil man so einen gewissen Lagerkoller gehabt hat und der Hodgson sehr, sag's mal, zurückhaltend, sehr ein strenger Trainer war und sich die Spieler nichts erlaubt hat, aber selber spät das Training kam, weil er noch die Golfrunde musste fertig machen. ja, und dann der Abschluss war dann der Achtelfinale in Washington gegen Spanien, wo es 3-0 so leuren, zang und klanglos. Und dort war es schon erstaunlich, die Mannschaft ist nicht homogen heiß, sondern das ist einfach, die ersten, die haben können auf dem Flügel sind gegangen und die anderen haben müssen schauen, wo es bleibt. Also es ist nicht ein sehr harmonisches Ende von einer eigentlich denkwürdigen WM.
Gut, das wird einem nicht in Erinnerung bleiben, sondern eher der Freistoß vom Georges Brégy. Und nachher sein Jubel. Recht legendär. Jetzt gehen sie eben zurück nach Amerika. Sie werden wieder in ein Feldstadion spielen, ziemlich sicher. Wo genau, das wird heute klar, wenn in Washington die Auslosung stattfindet. Bevor wir uns über die eigentliche Auslosung und über den neuen Modus von diesem Turnier unterhalten, würde ich gerne zurückschauen.
So we have a winner.
Kurz vor 15 Uhr in Moskau gab FIFA-Präsident Gianni Infantino den Entscheid bekannt.
The Member Associations of Canada, Mexico and USA have been selected.
Das nordamerikanische Trio erhielt mehr als doppelt so viele Stimmen im Vergleich mit dem unterlegenen Marokko.
Die USA und Kanada und Mexiko, dort findet das Turnier statt, die haben sich zusammen 2018 gegen Marokko durchgesetzt. Aber das Rennen ist nicht so fair, sie haben das Gefühl.
Also ich gehe davon aus, du spielst darauf an, das, was der Donald Trump gesagt hat über die Vergabe, wie er das quasi mit dem Gianni Infantino vorher schon abgemacht hat. Der Trump war schon dort amerikanischer Präsident, gewesen, schon zum ersten Mal. Infantino war relativ frisch FIFA-Präsident gewesen. Ja, ob es dann ganz so einfach ist, wage jetzt mal zu bezweifeln, ist natürlich, man muss ja nicht immer alles immer für bare Münzen nehmen, was der amerikanische Präsident sagt. Wie die Vergabe eigentlich ist, keine Sensation, dass die Amerikaner das überkommen. Der Gegner war Marokko. Marokko hat nicht ein Kessel wie Katar, wo dann die Amerikaner 8 Jahre vorher aus dem Rennen geführt hat bei der Vergabe WM 2022. Das Erstaunliche an dieser Vergabe war eigentlich, das ist die einzige Vergabe von einer WM, die demokratisch, wirklich demokratisch war. Vorher hat immer ein Exekutivkomitee, meistens aus 24 Leuten bestehend, wenn nicht gerade 2 im Gefängnis gewesen sind oder gesperrt gewesen sind wegen Korruptionsverdacht, hat der ganze Kongress, also jeder einzelne Landesverband, die über 200 haben abgestimmt. Und man hat auf einem Grossbildschirm gesehen, wie welches Land abstimmt. Und das war ja die Idee gewesen, dass man das so macht, um eine Kungelei endlich mal zu verhindern. Wenn der Trump das so sieht im Nachhinein, ja, dann soll er das so machen.
Aber dass sich der Infantino selber eher für die Amerikaner eingesetzt hat, das ist, glaube ich, schon offensichtlich, oder?
Ja, der Blatter hat sich dazu mal im 2010 auch für Amerika eingesetzt, oder? Er hat's wollen, dass es auf Amerika geht, aber dort war er einfach absolut chancenlos gewesen, eben gegen das Kessel von der Katari.
Sei es wie es will, was man weiss seither ist, dass der Trump und der Infantino, dass die es zusammen recht gut haben. Warum mögen sich die beiden so gut?
Ich sage es jetzt mal so. So wie der Trump den Putin bewundert der Infantino den Trump. Der Infantino hat einen Hang zum Geld, einen Hang zum Autokraten. Entsprechend führt er ja selber die FIFA. Es ist nicht sehr demokratisch organisierte Organisation unter ihm. Ja, und Trump gefällt das irgendwie, wenn er da hofiert wird. Und der Infantino, wenn er Trump als wirklich grossartigen Freund bezeichnet, ja, dann frage ich mich, was der Trump als Freund anschaut. Oder hat Trump wirklich ein Verständnis von einem Freund, wie wir das eigentlich normale Leute haben, Und Infantino gefällt das natürlich, gefühlt jeden dritten Tag im Weissen Haus zu sein und quasi Nähe zu haben zum mächtigsten Mann auf dieser Welt. Wie eng so eine Freundschaft ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Wie nimmst du ganz grundsätzlich die Entwicklung von Infantino als FIFA-Präsident wahr?
Ja, sehr schlecht natürlich. Also er hätte ja eigentlich müssen FIFA reformieren nach diesen relativ tumultösen Schlussjahr vom Sepp Blatter. Dort haben die Amerikaner massiven Druck gemacht auf FIFA, damit sie reformiert wird. Und alles, was an Reformen beschlossen worden ist im Nachgang zu diesen Platten, ja, hat der Infantino selber eigentlich gerade wieder abgeräumt. Oder? Also, man hat eine Ethikkommission als Beispiel geschaffen mit zwei wirklich unabhängigen Richtern. Und der Infantino hat die jetzt einfach mal relativ handstreichartig ausgewechselt und hat sie ersetzt durch Leute, die ihm wohlgesonnen sind. Also, das ist nur eins von ganz vielen Beispielen. Und seine Macht gelöscht, die zeigen sich dann schon, wenn er die Nähe sucht von einem Putin im 2018, wenn er sie sucht zum Emir von Katar für 2022 und noch explizit zu dem Kronprinz von Saudi-Arabien, Scheich Mohammed bin Salman, weil der bin Salman mit seinen Ölquellen im Prinzip alle Fantastereien im Fußball finanziert. Oder? Also beispielsweise die Club-WM im Sommer, wo $1 Milliarden Preisgeld hatte. Und das ist, Geld ist eigentlich aus Saudi-Arabien gekommen. Jetzt nur ein Beispiel von vielen.
Ist ja interessant, dass man das Gefühl hat, dass er gar kein Sportfunktionär mehr im eigentlichen Sinn ist, sondern auch eine Figur in der internationalen Politik. Er war zum Beispiel am Friedensgipfel in Ägypten für Gaza gewesen.
Ja, und er hat vor der WM 2022 in Katar ein G20-Gipfel in Indonesien. Und dann ist er dort hingeflogen, hat sich quasi selber eingeladen und hat eine Rede gehalten und hat doch gebeten, man möge doch für die Tour von der Fußball-WM einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ausrufen. Ich meine, wie anmassen kann jemand sein? Und jetzt in Gaza hat er das Gefühl, ja, tut er so, wie wenn die Leute hätten, das dringendste Bedürfnis wäre ein neuer Fußballplatz, oder? Ihm gefällt das natürlich, wenn er plötzlich auf dieser grossen Bühne steht mit all diesen grossen Politikern aus Amerika und Frankreich und Deutschland und England. Da fühlt er sich natürlich als etwas. Und er hat erklärt, dass der Trump ihn dazu eingeladen habe. Ja, soll es so sein, aber es ist im Prinzip ja nicht seine Aufgabe, dort aufzutreten.
Es ist schon eine Frucht, gell? Man hat Sepp Blatter gehabt und er denkt, es kann nicht steiler gehen. Und dann kommt der Gianni Infantino und übertrifft seinen Vorgänger, der aus dem Wallis ist, noch um Längen.
Das hast du schön gesagt.
Der Infantino wird heute bei der Auslosung im Trump auch einen Friedenspreis überreichen, der eigens geschaffen worden ist, offenbar. Was ist das genau für ein Preis und warum bekommt ihn der Trump?
Der Trump ist ja relativ angesäuert, weil er nie den Friedensnobelpreis bekommen hat, oder? Und der Infantino hat natürlich das Gefühl, man müsse jemanden, der so viel mache für den Frieden, man müsse jemanden auszeichnen, oder? Habe ich das verdient? Und dann haben sie jetzt halt in der FIFA, also sprich Infantino, einen Friedenspreis gegründet oder ausgerufen, wie man dem will sagen. Natürlich macht Infantino ein riesiges Geheimnis darum, wer den Preis überkommt. Aber es ist ja kein anderer als der Trump.
Wie reagiert die Fußballwelt oder auch die politische Welt auf diesen Preis?
Kann ich dir nicht einmal sagen. Es kommt immer darauf an, welche Fußballwelt, oder? Es gibt ja nicht die eine Fußballwelt. Ich meine, was, wie wir es in Westeuropa sehen, das ist, oder von mir aus in Amerika zum Teil, das ist ganz etwas anderes, als wie man das in Südamerika sieht oder in asiatischen oder afrikanischen Ländern. Also darum kannst du nicht sagen, wie die Fußballwelt reagiert.
Auf jeden Fall kann man sagen, dass ziemlich alles politisch ist, an der Vergabe, an der Auslosung, am Turnier selber. Es ist auch sportlich ein Premier-Turnier. Zum allerersten Mal wird die Weltmeisterschaft in drei Ländern ausgetragen. Und zum allerersten Mal werden auch 48 Länder teilnehmen. Warum so viel?
Ja, das hat zwei ganz einfache Gründe. Einerseits geht es um Geld. Und andererseits geht es um Machterhalt für den Infantino. Je mehr Länder zufrieden sind, weil sie an die WM können, also gerade die kleinen Länder, da geht es nicht um Argentinien oder Deutschland oder Spanien, sondern da geht es eben um Länder wie Curaçao oder Kap Verden oder Jordanien, Usbekistan, wo durch die Vergrößerung des Teilnehmerfelds erstmal eine Chance haben, überhaupt dabei zu sein. Und das sind natürlich dann jetzt 16 Mannschaften, also 16 Landesverbände, wo viel mehr Funktionäre glücklich sind. Also hat der Infantino dort schon wieder mal 16 Stimmen sicher. Und dann geht es vor allem natürlich ums Geld. Und ich habe das extra noch nachgeschaut, wenn du schaust, für den Zyklus 2019 bis 2022, das ist der Zyklus mit der WM in Katar, hat FIFA Einnahmen gehabt von 7,5 Milliarden Dollar. 95% davon sind dank der WM. Und jetzt mit dem neuen Turnier haben sie eigentlich mal budgetiert gehabt, Einnahmen von 11 Milliarden. Jetzt sind es aber schon 12,9 Milliarden. Also das heisst, und auch dort, es ist einfach, geht im Prinzip, die WM ist eine Geldkuh. Und was man muss wissen, ist, 90% von diesen Einnahmen, die werden wieder an die einzelnen Verbände verteilt, werden wieder in Projekte investiert. Also da will jeder, gerade die kleinen, armen Verbände, will dort den Schübel machen. Und darum wird natürlich die Infantino gerade in kleinen Ländern ja auf Hände getragen. Aber das muss man sagen, das ist ja nichts anderes als das, was der Blatter früher auch gemacht hat.
Das sind die finanziellen Konsequenzen. Was hat es für sportliche Folgen, wenn so viele Länder mitmachen?
Du hast einfach mal 104 statt 64 Spiele. Das Turnier geht deutlich länger, bei einer Woche länger. Einerseits muss ich sagen, ich habe Freude an so Geschichten, wenn sich kleine Mannschaften einmal auf der grossen Bühne können sagen, es ist im Prinzip so wie im Schweizer Cup oder jedem Cup, einen kleinen gegen einen grossen spielt und dann auch noch gewinnt, oder? Wie das in dieser Saison jetzt auch schon ein paar Mal vorgekommen ist, oder wenn jetzt Cham gegen den FC Lugano gewinnt, das sind die Geschichten, die ich gerne habe. Von dem lebt der Wettbewerb, oder? Und man muss sehen, im Englischen sagt man, redet man nicht von Weltmeisterschaft, sondern im Englischen redet man von World Cup, oder? Das ist ein Cup. Und die kleinen Länder, die werden im Ausnahmezustand sein. Man kann sich vorstellen, was auf Curaçao los wird sein, wenn die das erste Mal ein WM-Spiel haben oder auf der Kap Verden. Eigentlich müssen wir dort hinreisen und das erleben, wie die Menschen außer sich sind. Was dann die sportliche Qualität betrifft, ist dann wieder eine andere Frage. Aber am Schluss wird ja sowieso erst ab dem 16-Viertelfinal geht es dann wirklich um die Wurst. Also dann wird sich dann zeigen, wer dann wirklich richtig gut ist, wer also fühlt sich sicher vielleicht mal an der Aussenseite weiterkommen, weil es kommen ja 32 von 48 Runden weiter. Aber am Schluss sind es dann die ganz, ganz, ganz Grossen, die das Turnier werden dominieren und prägen.
16-Viertelfinal, das hat es noch nie gegeben an der WM, oder?
Das hat es auch noch nie gegeben, nein.
Verrückt. Wir hören jetzt schon einige Kritik am Turnier. Und zwar, eine, die häufig geäußert wird, ist, dass das ein Turnier für Reiche wird. Ich habe in der Halbzeit gehört von deinem Kollegen Dominik Wüemer, der gerade kürzlich in Los Angeles war und dort ein Match geschaut hat und 21 Franken für ein Bier zahlt hat. Das ist schon recht viel.
Ja, das sind amerikanische Verhältnisse. Wenn du ein Match gehst, schauen, wo ich das allererste Mal ein Eishockey-Spiel wieder schauen in Amerika, das ist knapp 20 Jahre her gewesen, haben wir auch $10 gezahlt für ein Bier. Oder? Also das sind die amerikanischen Preise. Ich meine, da wird noch der eine oder andere Fan, ich weiß nicht, wie viel vorher müssen die Bank überfallen, dass sich das überhaupt finanziell leisten können, wenn du siehst, was an Ticketpreisen auf sie zukommt und wenn du siehst, eben seine, die Verpflegungskosten, wie hoch die sind, wenn du siehst, bis jetzt ist bei 5 Stadien bekannt, wie hoch das Parkplatzpreise sind. Die schwanken zwischen $75 und $175. Nicht für das ganze Turnier, sondern für einen Match. Also da wird also ordentlich etwas an finanzieller Belastung auf die Fans zukommen. Aber es ist so, dass bis jetzt ein riesen Run ist. Also es sind bis jetzt 2 Millionen Billet verkauft, obwohl man noch gar nicht weiss, wer wo spielt. Und ja, also die Preise sind wirklich, die sind ja exorbitant. Es gibt ja so ein dynamisches Preismodell. Also je höher die Nachfrage, desto teurer wird es. Und ich habe das mal geschrieben, das war mal Stand Mitte Oktober. Die Finalpreise in Katar haben zwischen 200 und 1600 Dollar betragen. Und jetzt in Amerika, Stand Mitte Oktober, sind es zwischen 2000 und 6400 Dollar. Oder? Also ein X-Faches.
Pro Billett. Okay.
2000 Dollar für ein Billett in der vierten Kategorie. Und 6400 Dollar für eine erste Kategorie. Also, da musst du also Sparkessel schön anzapfen.
Zweifel gibt es jetzt schon an der Visa-Praxis. Also es gibt viele Länder, die ein bisschen Angst haben, ob sie überhaupt rein können, ob die Funktionäre und die Fans rein können reisen. Offenbar tut die iranische Delegation auch darum verzichten an der Auslosung teilzunehmen. Nein, stimmt das?
Das ist richtig. Das ist das, was die Iraner gesagt haben. Iran ist eines von den Ländern, wo geächtet ist von Trump. Es wird ja lustig sein, wie man das mischelt, dass die Iraner nicht in Amerika spielen. Es gibt eine Konstellation, dass sie müssen die Gruppe nachkommen, damit sie alle Gruppenspiele können in Mexiko machen. Aber was ist, wenn die Iraner eine Runde weiterkommen und irgendein Achtelfinale, ein Sechzehntelfinale ist dann in Amerika? Aber ich gehe davon aus, der Trump wird das irgendwie regeln mit seinem Boyfriend Infantino zusammen. Ja, er hat es ja schon angetönt, der Trump. Also, er hat ja gesagt, ja, wenn dann die Sicherheitslage nicht passe, dann würde er halt das Spiel verlegen. Und dann läutet er seinem Freund Gianni an, dem sensationellen FIFA-Präsidenten, das ist Otto und Trump. Und dann werde der Infantino das regeln. Also es wird eine sehr amüsante Note sein, wenn das tatsächlich mal so sollte kommen, dass der Trump sagt, nein, ich will jetzt nicht, dass man in Boston spielt oder in Chicago spielt oder in San Francisco spielt, weil die Sicherheitslage passt mir nicht. Das wird noch lustig.
Wenn wir uns zurückerinnern an die Zeit vor der WM in Katar, wo das letzte Mal die Weltmeisterschaft stattgefunden hat, auch dort hat es recht viel Kritik gegeben, wie die Stadien gebaut werden, dass es überhaupt dort ist, dass es im Winter stattfindet. Von dieser ganzen Kritik haben wir dann während dem Turnier fast nichts mehr gehört. Glaubst du, es wird bei der nächsten WM gleich sein?
Selbstverständlich, weil ich habe es ja vorher angetönt, man sieht in gewissen Erdteilen von dieser Welt, sehen wir das anders als wir bei uns. Wenn du gesehen hast, die Begeisterung in Katar, wo die Zuschauer jetzt beispielsweise aus Marokko oder Argentinien in das Land gebracht haben, wie argentinische Fans erzählt haben, sie haben ihr Haus verpfändet, damit sie überhaupt haben können an die WM reisen. Also denen ist das Schnurzpieps egal gewesen, irgendwelche demokratischen Verletzungen in Katar, Menschenrechtsverletzungen, ich weiss nicht, was alles für Verletzungen, die haben einfach wollen Fußball schauen. Das sage ich jetzt mal völlig wertfrei. Es ist einfach ein Fakt und so wird es auch in Amerika sein. Der Fan man einfach Fußball schauen, das ist es so. Und wer sich nicht angewidert fühlt vom Ganzen, der ist ja nicht gezwungen zum Schauen, ganz einfach.
Passenderweise hören wir auch mit Fußball auf, Thomas. Was traust du der Schweizer Nationalmannschaft zu? Werden wieder ein Spiel wie gegen Rumänien 1994 erleben? 4-1, Legende.
Das ist durchaus denkbar, wenn die Schweiz in absoluter Höchstform ist und zentral wird der Granit Xhaka sein, in welcher Verfassung das er ist. Es kommt natürlich selbstverständlich auf die Auslosung drauf an. Ich mag jetzt mal die Prognose, die Schweiz ist ein potenzieller Achtelfinalist. Also das ist jetzt nicht eine wahnsinnig mutige Prognose, aber das trauen also absolut zu, ohne zu wissen, wer jetzt mal die Gegner sind.
Was machst du im Jahr? Bist du wieder eindeutig für die Gegner von der Schweiz?
Nein, ich mache ja keine Nationalmannschaft mehr und ich könnte mir heute zwar Zeit, um auf Amerika zu gehen, aber solange Amerika so organisiert ist mit dem Präsidenten, würde ich keinen Visumsantrag stellen.
Dann sparst du dir ein Bier. Danke, Thomas.
Danke dir, Philipp.
Die Auslosung zur WM die findet, wie gesagt, heute in Washington statt. Wir werden die begleiten auf unserer Webseite und später in der Zeitung. Ich habe über die Auslosung, über Gianni Infantino und überhaupt über die WM in den USA in Kanada und in Mexiko mit Thomas Schiffler geschwätzt. Er ist Fußballexperte von der Media und regelmässiger Gast für die dritte Halbzeit. Auch dort im Jahr wird man über die WM-Auslösung nächste Woche reden. Die Folge von Apropos hat der Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Loser und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao zusammen.